Willkommen zu WindTalks, dem energiepolitischen Podcast des BWE. Alle zwei Wochen sprechen wir hier über die Dinge, die die Windbranche bewegen und wie der Verband sie einordnet. Mein Name ist Nicola Bilo und mit mir im Studio ist Bärbel Heidebruck, die Präsidentin des BWE. Hallo Bärbel.
Hallo Nicola.
Bärbel, worum soll es heute gehen?
Ja, wir wollen uns mal ein bisschen so das Wahlergebnis in Baden-Württemberg anschauen und was das für uns so bedeutet und wollen uns Gedanken darüber machen, welche große Linie würden wir eigentlich jetzt in der Politik brauchen? Warum läuft da so viel ins Leere?
Dann lass uns doch mal mit der Wahl in Baden-Württemberg einsteigen. Wie schätzt du es ein? Wie war das Ergebnis aus deiner Sicht?
Ja, wir haben ja gesehen, dass wir da eine große Kandidatenabhängigkeit hatten, dass Cem Özdemir ja eigentlich auf den letzten Metern fulminant aufgeholt hat, sodass dann eben CDU und Grüne quasi gleich auflagen mit den Grünen kleinen Vorsprung. Aber was uns wirklich sehr zu denken gegeben hat, ist natürlich das Ergebnis der AfD und man muss auch sagen, das Ergebnis der SPD, die als Volkspartei erstmals jetzt quasi um die 5%-Hürde bangen musste.
Volkspartei muss man fast schon in Anführungszeichen setzen bei einer 5%-Partei, ja.
Ja, aber wir müssen uns ja auch Gedanken machen, was macht das eigentlich mit der Parteienlandschaft? Woran liegt das und warum ist es so, wie es ist?
Und was wäre deine Analyse, was macht es mit der Parteienlandschaft?
Ja, wir können, glaube ich, feststellen, diejenigen, die AfD wählen, die sind darin relativ gefestigt. Also da haben wir kaum Wechsel, da haben wir eher noch Zuwachs. Und Zuwachs daher, weil offensichtlich die anderen Parteien keine Antworten mehr geben. Und so die alte Wählerbindung, die wir früher hatten, die haben wir so nicht mehr. Da stellen wir fest, da wird viel mehr gewechselt. Und das macht es natürlich auch für Politik schwieriger.
Und bei der AfD haben wir vor allen Dingen einen hohen Rückhalt da, wo Leute sich abgehängt fühlen, wo sie wirtschaftlich schwach sind, wo sie vielleicht auch in Regionen leben, wo sie wirtschaftlich schwach sind oder zumindest das Gefühl haben, wirtschaftlich abgehängt zu sein.
Das ist ja auch letztlich in den neuen Bundesländern so gewesen, wo die AfD ja ursprünglich erstarkt ist. Die Menschen hatten das Gefühl, sie sind bei der Wende vielleicht nicht so mitgenommen worden, sie haben nicht die Chancen, sie haben in ihren Landkreisen nicht die Mittel und fühlen sich abgehängt. Und sie suchen dann natürlich auch gerade, wenn man frustriert ist, wenn man sich abgehängt fühlt, dann sucht man nach sehr einfachen Antworten, nach sehr einfachen Lösungen. Und wenn dann jemand sagt, mit uns wird das übrigens alles besser, dann neigt man vielleicht dazu, das zu glauben.
Und jetzt hast du vorhin gesagt, bei der AfD, da verfestigt sich so ein bisschen die Wählerschaft, also das ist relativ stabil oder steigend jetzt. Baden-Württemberg nun wirklich nicht wirtschaftlich abgehängt als Bundesland und trotzdem haben wir diese massiven Zuwächse bei der AfD. Bei den anderen Parteien gibt es einen höheren Wechselwillen, dieses, was ich auch zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet, wo ich aufgewachsen bin, noch kenne, so dieses, die Arbeiterschaft ist fest verwurzelt bei der SPD oder so, oder konservative Kreise fest verwurzelt bei der CDU. Diese festen Zuordnungen gibt es so in dieser Form nicht mehr. Was heißt das für Politik, die vielleicht auch über den Tellerrand hinausgucken möchte?
Das heißt, dass das natürlich schwieriger wird, wenn ich mich nicht mehr darauf verlassen kann, dass wenn ich Politik in eine gewisse Richtung mache, dass dann meine Wählerschaft mir folgt, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick ganz kurzfristig nicht so attraktiv erscheint. Diese Verlässlichkeit gibt es nicht mehr. Also muss ich vor jeder Wahl eigentlich versuchen, irgendwie negative Effekte zu vermeiden. Das ist jetzt in Baden-Württemberg, glaube ich, mit dem Streichen der Solarvergütung irgendwie nicht so gut geglückt. Ich glaube schon, dass das auch einen Einfluss hatte, dass den Menschen plötzlich was weggenommen werden sollte und sie damit unzufrieden sind. Also es macht es schwieriger, längerfristige und komplexere Vorhaben als Partei überhaupt anzugehen und dann auch umzusetzen.
Und wenn man jetzt diese Vorschläge hört, die Ämter zu teilen zwischen CDU und Grünen, dann ist das ja noch viel extremer, wäre das so eine ganz kurzfristige Geschichte.
Ja, also ich finde, so ein Vorschlag lässt auch wirklich darüber nachdenken, wie ernst nehme ich so ein Amt des Ministerpräsidenten eigentlich so? Ist das wie im Karnickelzuchtverein oder hat der vielleicht doch irgendwie eine andere Bedeutung?
Ja. Und wenn wir jetzt uns nochmal sozusagen aus der Landespolitik wegbewegen, wir sind ja ein bundespolitischer Podcast, was würdest du denn denken, würde das heißen für die Politik, gerade im energiepolitischen Bereich, wie sollte sie darauf reagieren oder wie müsste sie damit umgehen, dass sich diese Verschiebungen ergeben? Ich meine, das war nicht die letzte Wahl dieses Jahr, wir werden noch ein paar Landtagswahlen kriegen und da werden auch noch ein paar Überraschungen wahrscheinlich auf uns zukommen.
Aus meiner Sicht sollte Politik sich wirklich aufmachen, Probleme wirklich zu analysieren und ganzheitliche Lösungen zu finden. Wir haben ja jetzt das Gefühl, so, es gibt so einen Flickenteppich. Da gibt es die B-Netz A, die arbeitet da am Agnes-Prozess. Sollen Netzentgelte irgendwie reformiert werden und irgendwie soll man damit auch regionale Steuerung haben. Dann haben wir das Netzpaket von Katharina Reiche, was auch irgendwie am selben Problem rumdoktert, wo wir aber noch nicht wissen, geht es eigentlich in die gleiche Richtung oder in unterschiedliche Richtungen? Widerspricht sich das? Summiert sich das vielleicht? Zumindest hat man das Gefühl, die einen reden nicht mit den anderen. Und dann haben wir immer wieder das Gefühl, wir versuchen so kurzfristige Lösungen hinzubekommen. Es sagt keiner, wir stehen an einem Punkt, wo wir wirklich mitten in der Energiewende sind, wo die Industrie die Transformation angefangen hat, wo sie angefangen hat zu dekarbonisieren, zu elektrifizieren. Das hat längst angefangen. Und jetzt sagen wir nicht, wir gucken auf das Ziel und gucken, wie wir da hinkommen wollen, sondern wir versuchen eben immer an einzelnen Stellschrauben irgendwie so rumzudrehen und rumzudoktern, ohne dass wir das große Ganze im Blick haben. Und die Menschen merken das. Und es ist ja auch der Herbst der Reformen versprochen worden. Es ist der wirtschaftliche Aufschwung versprochen worden, ganz viele Reformen da. Es ist ja einfach nichts passiert. Und natürlich haben die Menschen damit das Gefühl, die Regierung weiß selber nicht so richtig, was sie eigentlich möchte. Man sieht keine Linie. Und
nochmal vielleicht, was wäre denn diese Linie? Weil du hast jetzt gesagt, wir gucken uns ja kurzfristig Probleme an und das ist zweifelohne richtig. Wenn ich an der Tankstelle stehe und für 2,20 € oder noch mehr tanke, dann ist das mein kurzfristiges Problem. Wenn ich ein Netz habe, wo es Probleme mit Redispatch gibt, wo ich also quasi abschalten muss zwischendurch, weil das Netz sonst überlastet wäre, dann löst sich das Problem ja nicht von einer langen Linie. Also wie kann Politik das denn überhaupt schaffen?
Wenn wir uns alle so ein bisschen zurückerinnern, vor 4 Jahren hatten wir ja schon mal eine sehr ähnliche Situation mit dem Ukraine-Überfall. Plötzlich haben wir festgestellt, oh, Abhängigkeiten sind nicht gut, da explodieren plötzlich die Preise. Wir hätten natürlich da sagen müssen, wir müssen Abhängigkeiten verringern, wir müssen uns unabhängig machen. Da hätten wir diese Linie schon einhalten müssen. Jetzt kommt wieder ein Krieg und wir sind plötzlich wieder überrascht, dass dann plötzlich Preise steigen. Also von daher glaube ich schon, wir brauchen eine konsistente Politik, die eben Abhängigkeiten reduziert, damit wir eben nicht wieder ständig überrascht sind. Und natürlich kann ich jetzt sehr kurzfristig Ölreserven freigeben und solche Sofortmaßnahmen machen. Das ist auch möglicherweise richtig, aber ich muss mich ja auch immer fragen, vielleicht komme ich ja noch in eine Situation, wo ich sie eben später brauchen würde und vielleicht habe ich das viel zu früh gemacht. Also, aber trotzdem muss ich ja eigentlich gucken, dass ich präventiv handle, dass ich solchen Situationen vorbeuge. Auch der Netzausbau, der erneuerbaren Ausbau ist jetzt ja nicht völlig überraschend. Und dass die Netze digital sein sollten, ich meine, die europäischen Nachbarländer haben uns das alle vorgemacht, die sind alle da weiter als wir. Das haben wir alles gewusst, nur wir haben es irgendwo nicht sehen wollen oder haben einfach gedacht, es kommt doch nicht so schnell oder was weiß ich. Auf jeden Fall haben wir uns darauf nicht vorbereitet. Und wenn wir so weitermachen, dass wir immer nur Politik für den nächsten Tag machen, dann werden wir eben immer wieder von externen Effekten überrascht werden.
Und was müssen die Parteien jetzt tun, wenn sie auf der einen Seite die Herausforderung haben, dass ihnen die Wähler und Wählerinnen weglaufen, wenn sie nicht sofort handeln und nicht sofort was anbieten können? Und auf der anderen Seite aber zweifelsohne diese Herausforderung da ist, Politik nicht für morgen zu machen, sondern auch noch für übermorgen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass zumindest ein beträchtlicher Teil der Bürgerinnen und Bürger da durchaus für große Linien empfänglich ist. Wenn ich wirklich ein Ziel vorgebe und sage, da will ich hin und das ist das Ziel und das ist das Ziel, was ich in 10 Jahren erreichen will und das sind die einzelnen Schritte, in 2 Jahren mache ich das, in 4 Jahren mache ich das, in 6 Jahren mache ich das. Wenn wirklich so ein Bild entsteht, worauf man sich dann auch verlassen kann, dieses Bild darf sich natürlich nicht ständig wieder ändern. Das schafft dann wieder Investitionsunsicherheit. Aber wenn ich diesen Plan habe, worauf ich mich einstellen kann, wenn ich darauf investieren kann, wenn ich daran mein Leben ausrichten kann, ich glaube, dass die Bevölkerung dafür schon sehr wohl empfänglich ist und das dann auch mitgehen könnte, wenn es vernünftig erklärt wird. Aber wir werfen im Moment ja nur mit irgendwelchen Schlagworten um uns und die Politik tut das auch und mit irgendwelchen Milliardenkosten, die Netze angeblich durch den Redispatch aufwenden müssen und dass die Erneuerbaren daran schuld werden. Das sind alles so Brocken und es erklärt eigentlich keiner mal richtig die Zusammenhänge und was eigentlich getan werden muss, damit es eben zukünftig anders wird.
Und das heißt, das ist ein starkes Plädoyer für mehr Kommunikation seitens der Politik, mehr Mitnehmen von Bürger. Aber das heißt, du würdest davon ausgehen, dass Bürgerinnen und Bürger, dass man ihnen durchaus was zumuten kann, wenn man es denn richtig erklärt. Also dass man zum Beispiel sowas wie, ich versuche es nochmal realitätsnah zu sagen, einen Verbrenner aus. Also mein persönliches Verbrennerauto kann ich vielleicht jetzt noch fahren, kann ich auch in 3 Jahren noch fahren, aber ich kann mir in 5 Jahren kein neues mehr kaufen. Sowas würdest du denken, könnte man Bürgern zumuten?
Ich glaube, man muss immer ehrlich sein zu den Bürgern. Und auch wenn ich jetzt sage, beispielsweise beim Heizungsgesetz, ihr habt die totale Wahlfreiheit, dann gehört aber auch dazu, dass ich eben sage, aber die Kosten werden weiter steigen durch die CO2-Bepreisung. Wir haben zusätzlich diese Abhängigkeit, dass wir eben nicht wissen, wie volatil die Gaspreise sind, weil wir es eben nicht in Deutschland selber produzieren können und weil wir es nicht haben. Also wir müssen es importieren. Von daher, ich glaube, Ehrlichkeit ist immer gut, wenn ich dem Bürger wirklich nicht nur sage, ja, du hast die Freiheit zu entscheiden, welche Heizung du einbaust, sondern wenn ich ihm auch sage, das sind die Optionen, so und so kannst du dich entscheiden, aber das und das sind die Konsequenzen und aller Voraussicht nach wird es so und so gehen und es wird auf die lange Sicht wird eine Wärmepumpe vermutlich für dein Haus effizienter sein. Das muss nicht heute oder morgen sein, aber auf die lange Sicht wird die Elektromobilität Zukunft haben, wird es nicht der Verbrenner sein, dass ich wirklich ehrlich bin und den Menschen nicht vorgaukel. Ja, ich erlaube dir das, dass du das jetzt kurzfristig nochmal anders machst. Das ist ja eigentlich nur eine Scheinfreiheit und eigentlich, finde ich, geht man mit den Menschen nicht wirklich ehrlich da um.
Und wenn wir das jetzt nochmal auf unser Thema, also Windkraft und den Ausbau der Erneuerbaren beziehen, dann würde das heißen, dass man jetzt sich ehrlich macht und sagt, das ist unser Ziel, wir bleiben bei den 80%, wir wollen die 80% bis 2030 im Strombereich erreichen und richten alles darauf aus und Gaskraftwerke sind eben kein Plan B, sondern höchstens ein ganz weit entferntes Backup, oder was heißt das?
Das heißt, wir haben Klimaziele, dazu haben wir uns ja auch vertraglich verpflichtet. Das ist ja, wir haben das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet. Also da können wir ja nicht so tun, als ob das plötzlich alles nicht mehr gilt. Und was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, wir müssen den Menschen auch erklären, dass das möglich ist und dass das nicht immer alles teurer wird, sondern ganz im Gegenteil, je mehr Erneuerbare wir zubauen, je mehr wir Flexibilitäten sinnvoll integrieren, je mehr wir die Netze intelligenter machen, desto günstiger wird der Strom auch sein. Mir hat gestern jemand gesagt, das Netz langweilt sich 90% des Tages. Klingt jetzt ein bisschen komisch. Nee,
du hast neulich schon gesagt, das Netz ist dumm, aber jetzt langweilt sich's auch.
Ja, das dumme Netz langweilt sich.
Was heißt das, es langweilt sich?
Das heißt, dass das Netz eigentlich viel, viel mehr Energie transportieren könnte, viel mehr Strom transportieren könnte, wenn es denn intelligenter wäre, wenn es digitaler wäre.
90% der Zeit quasi, 10% ist es vielleicht
in der anderen Zeit könnte es deutlich mehr Strom produzieren und wenn es eben digital wäre, dann wüssten wir das auch, dann könnten die Netzbetreiber das Netz auch so steuern und dann, klar, wenn ich mehr Strom transportieren kann, dann brauche ich weniger Netzausbau pro Kilowattstunde und dann wird es günstiger, aber da dürfen wir nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und sagen, oh, das ist alles so schlimm und früher war es eigentlich einfacher und früher war es eigentlich schön. Früher war halt früher und früher hatten wir fossile Kraftwerke. Wir sind mitten in der Energiewende und wir können jetzt da nicht so auf halber Strecke stehen bleiben und sagen, zurück kann ich nicht, nach vorne will ich nicht, also bleibe ich stehen und mache gar nichts. Das ist nicht das Richtige. Wir müssen da jetzt die Lösungen angreifen und auf dem Weg, auf dem wir gehen, einfach weitergehen.
Bärbel, jetzt sind wir ganz groß eingestiegen mit Wählerwillen. Wir haben über die Grünen geredet, über Cem Özdemir. Wenn wir über die Grünen reden, dann lass uns doch auch nochmal Rio Reiser bemühen und den König von Deutschland. Wenn du Königin von Deutschland wärst, was wäre denn dein Wunsch so? Was erwartest du jetzt vom nächsten Jahr?
Ja, erstmal muss ich sagen, also ich glaube, ich bin jetzt nicht so die Monarchiebefürworterin, aber sagen wir mal so, wenn ich wirklich was zu sagen hätte in der Regierung, dann würde ich wirklich alle klugen Leute an einen Tisch holen, würde sagen, lasst uns mal eine Bestandsaufnahme machen. Wo sind wirklich unsere Probleme? Wo sind die Lösungen? Welche Optionen haben wir da? Wir haben ein klares Ziel. Wir wollen das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten. Wir wollen die 80% Erneuerbaren im Stromnetz haben. Wo sind da die Herausforderungen und welche Lösungen liegen dafür schon auf dem Tisch? Wo können wir was bei den Haushalten machen? Wo können wir was vor dem Netzverknüpfungspunkt machen? Also wo können wir Strom besser nutzen? Wo können wir das umsetzen, was wir im Koalitionsvertrag gesagt haben, dass wir eben Direktbelieferungen und solche Dinge, regionale Vermarktung von Strom, dass wir sowas alles eben fördern? Und wie können wir aus diesen Puzzleteilen ein großes Ganzes zusammensetzen, was dann auch den Menschen sagt, Da wollen wir hin. Das ist unser Ziel und das sind unsere Maßnahmen. Ich glaube, darauf warten die Menschen wirklich, dass sie das Gefühl haben, diese Regierung hat ein Ziel und hat einen Plan und hat dafür auch Maßnahmen.
Vielen Dank, Bärbel.
Sehr gerne.
Und das war Wind Talks, der energiepolitische Podcast des BWE. Redaktion Hildi Thüring, Schnitt und Artwork Christian Morave. Ihr findet uns im Internet unter www.wind-talks.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt.